Viele Christen verbinden die Prophetenworte über den kommenden König in Zion vor allem mit einer fernen Zukunft. Doch dieselben Bilder von Thron, Fels, Rettung und Unterricht durch Gott selbst zeichnen auch ein sehr gegenwärtiges Panorama, den allumfassenden Christus, der jetzt schon in der Gnadenzeit bei seinem Volk ist. Wer diese Linien in Jesaja erkennt, entdeckt hinter den großen Verheißungen einen persönlichen Herrn, der Herzen regiert, Vertrauen weckt und Schritte lenkt, mitten im Alltag. Der König im Zelt Davids, trostvolle Herrschaft schon heute. Wenn Jesaja von einem Thron spricht, der in Güte aufgerichtet wird, und von einem, der in Wahrheit im Zelt Davids sitzt, öffnet sich ein Blick auf die stille Mitte der Geschichte. Dieser Thron ist nicht zuerst ein kaltes Herrschaftssymbol, sondern eine Gegenwart, in der Güte und Wahrheit sich begegnen. Im Zelt Davids war die Bundeslade, das Zeichen der nahen Gegenwart Gottes mitten unter einem unvollkommenen Volk. So weist der Prophet auf eine Königsherrschaft hin, in der Gott selbst als König im Zelt wohnt, nicht fern, nicht unnahbar, sondern mitten im zerbrechlichen Alltag seiner Leute. Wenn Hebräer 6 von den Kräften des zukünftigen Zeitalters spricht, die schon jetzt gekostet werden, dann wird deutlich, das Zelt Davids ist für die neutestamentlichen Gläubigen nicht bloß Zukunftsbild, sondern eine geistliche Wirklichkeit, in die sie hineingenommen sind. Der König auf dem Thron Davids ist derselbe Christus, der heute als der Auferstandene in seiner Gemeinde wohnt. Wir müssen jedoch erkennen, dass wir Christus auch im Zeitalter der Gnade als den Herrschenden im Zelt Davids genießen können. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass gemäß Hebräer 6:5 das Zeitalter der Gnade, das neutestamentliche Zeitalter, ein Vorgeschmack auf das kommende Zeitalter ist. Tatsächlich ist das Zeitalter der Gnade ein Miniaturbild des kommenden Zeitalters, und das kommende Zeitalter ist die Vollendung des Zeitalters der Gnade. Diese Königsherrschaft trägt ein bestimmtes Gepräge. Sie ist in Güte aufgerichtet, nicht in Willkür, und sie vollzieht sich in Wahrheit, nicht in dunklen Launen eines Herrschers. Wo Christus im Herzen Raum gewinnt, beginnt etwas von dieser Atmosphäre des Zeltes Davids Gestalt zu gewinnen, seine Güte wendet sich den Verwundungen zu, seine Wahrheit richtet das Innere aus, seine gerechte Beurteilung befriedet gespannte Beziehungen. Jesaja sieht voraus, dass der Herr als König auf dem Berg Zion herrscht, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit, heißt es in Jesaja 24:23. Diese Herrlichkeit bleibt nicht auf eine ferne Zukunft beschränkt, sie spiegelt sich in kleinen, unscheinbaren Situationen, in denen sein Friede stärker ist als Ärger, seine Milde kräftiger als der Drang zur Vergeltung. So wird die kommende Herrschaft Zions bereits jetzt innerlich vorweggenommen, wenn Menschen sich seiner sanften, aber klaren Regierung öffnen. Darin liegt ein leiser Trost, die Welt mag laut und widersprüchlich sein, doch über allem steht ein König im Zelt Davids, dessen Güte nicht schwankt und dessen Wahrheit nicht bricht, und dieser König ist uns nahe, nicht fern. Dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden. Und auf ihm. Da wird der Mond schamrot werden und die Sonne sich schämen. Denn der Herr der Herrscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Wer Christus so als König im Zelt Davids vor Augen hat, bleibt in der Gegenwart nicht sich selbst überlassen. Auch wenn äußerlich manches chaotisch bleibt, ist innerlich ein Thron aufgerichtet, auf dem Güte und Wahrheit regieren. Im Licht dieses Throns bekommen Tränen ein Echo, Ungerechtigkeiten einen Adressaten und verwirrte Herzen eine Mitte. Die Gnadenzeit ist nicht ein leerer Warteflur vor dem Reich Gottes, sondern schon jetzt die Zeit, in der der König seine Herrschaft in Herzen, Häusern und Gemeinden ausbreitet. Je mehr seine Herrschaft zugelassen wird, desto mehr wird erfahrbar, dass seine Zuwendung tröstet, seine Urteile befreien und sein Friede trägt. So wächst inmitten der Vergänglichkeit eine leise, aber reale Gewissheit, der einst sichtbar in Zion regieren wird, regiert schon heute verborgen, und gerade diese verborgene Herrschaft macht das Leben in dieser Zeit tragfähig. Der ewige Fels, Vertrauen statt geistlicher Fremdgötter. Das Bild des Felsens gehört zu den dichtesten Bildern der Schrift. Ein Fels ragt aus der Landschaft heraus, unbeweglich, verlässlich, unbeeindruckt von Wind und Wetter. Wenn Jesaja klagt, ja, du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht an den Felsen deiner Zuflucht. Deshalb pflanze nur Pflanzungen des Lieblichen und besehe sie mit ausländischen Weinranken, dann beschreibt er einen Tausch, der Fels wird vergessen, damit Raum wird für eigene Pflanzungen, zarte, reizvolle, aber zugleich fremde Setzlinge. Es sind Bilder für menschliche Sicherheiten, Erfolge, Beziehungen, Vorstellungen von Erfüllung, die unmerklich den Platz des Vertrauens auf den lebendigen Gott einnehmen. Wer den Fels vergisst, bleibt nicht religionslos, er beginnt, seine eigenen Weinberge anzulegen und an ihnen sein Herz zu hängen. Jeder Mensch hat, abgesehen von Christus, nichts, worauf er vertrauen kann, wir aber haben den Herrn als den ewigen Felsen, auf den wir vertrauen können. In Jesaja 17,10 heißt es, denn du hast den Gott deines Heils vergessen und an den Felsen deiner Burg nicht gedacht, darum pflanzt du liebliche Pflanzungen und setzt Rebenstecklinge zu einem fremden Gott. Christus ist der Gott unseres Heils. Tatsächlich ist er selbst unsere Errettung. Demgegenüber malt derselbe Prophet ein anderes Bild, bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn für immer. Denn in Jah, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeiten. Hier wird Christus als der ewige Fels sichtbar, nicht nur als Schutz in einer Krise, sondern als bleibender Grund, der durch alle Zeiten trägt. Ein Sinn, der auf diesen Felsen gerichtet ist, wird in Frieden bewahrt, weil er Halt gefunden hat, der nicht mehr von den Wellen der Stimmungen und Umstände abhängig ist. Und dieser Fels ist nicht düster oder kalt, er ist zugleich die Quelle der Freude, das Lied werdet ihr haben, um auf den Berg des Herrn zu kommen, zum Felsen Israels. Wo Christus so als Fels der Rettung und der Freude geehrt wird, verlieren geistliche Ersatzgötter an Glanz. Die vielen kleinen Pflanzungen, die so anziehend schienen, erscheinen plötzlich brüchig neben der Ruhe eines Herzens, das weiß, in Jah, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeiten. In diesem Spannungsfeld zwischen Fels und Pflanzungen spielt sich vieles ab, was als innere Unruhe erlebt wird. Das Herz schwankt, weil es seine Wurzeln ständig verlagert, heute in eine Erfahrung, morgen in eine Anerkennung, übermorgen in eine Sicherheit, die doch nicht hält. Das Bild des ewigen Felsens lädt ein, diese innere Wanderung zu beenden. Christus als Fels zu kennen heißt, ihm zuzugestehen, der letzte Bezugspunkt zu sein, stärker als eigene Pläne, tragfähiger als wechselnde Gefühle, verlässlicher als alle menschliche Zusage. Dadurch verschwindet die Verantwortung nicht, das Leben zu gestalten, aber die Last, sich selbst der eigene Fels sein zu müssen, fällt ab. In der Stille vor diesem Fels wird Vertrauen nicht zur moralischen Anstrengung, sondern zur Antwort auf eine unerschütterliche Gegenwart, die schon da ist, ehe wir sie bewusst suchen. Ja, du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht an den Felsen deiner Zuflucht. Deshalb pflanze nur Pflanzungen des Lieblichen und besehe sie mit ausländischen Weinranken. Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Das Bild vom ewigen Fels hilft, die eigene Sehnsucht nach Halt besser zu verstehen. Hinter vielen angestrengten Versuchen, das Leben zu sichern, steht oft ein leises Vergessen des Felsens der Zuflucht. Wer neu entdeckt, dass Christus selbst der Gott des Heils ist, für den verändert sich der Blick auf Erfolg, Scheitern, Lob und Kritik, sie bleiben bedeutsam, aber sie definieren nicht mehr das Fundament. Die Einladung, auf den Herrn für immer zu vertrauen, ist keine abstrakte Parole, sondern die Zusage, dass es einen Punkt in dieser bewegten Welt gibt, der nicht wankt. In der Nähe dieses Felsens wächst ein Frieden, der nicht aus Konfliktlosigkeit, sondern aus geborgenem Vertrauen lebt, und eine Freude, die tiefer reicht als die wechselnden Stimmungen eines Tages. Retter, Verteidiger und Lehrer, Christus nahe in Not und Orientierungslosigkeit. Wenn die Propheten von Ägypten sprechen, ist oft nicht nur ein Land gemeint, sondern ein Bild für Mächte, die das Volk Gottes bedrängen und verschlingen möchten. In dieses Bedrängtsein hinein heißt es, und er wird zu einem Zeichen und zu einem Zeugnis für den Herrn der Herrscharen im Land Ägypten werden, wenn sie zum Herrn schreien werden wegen der Unterdrücker, dann wird er ihnen einen Retter senden, der wird den Streit führen und sie erretten. Christus erscheint hier als Retter und Verteidiger, als der Mächtige, der zwischen die Unterdrücker und die Bedrängten tritt und den Streit führt. Er nimmt den Kampf nicht ab, indem er jede Spannung aus dem Leben entfernt, aber er stellt sich in die Front, wo seine Leute überfordert sind. In diesem Licht bekommt das neutestamentliche Bild vom guten Hirten Kontur, der seine Schafe kennt, sie aus der Hand des Räubers schützt und niemanden aus seiner Hand fallen lässt. Jesaja 19,20 zeigt, dass Christus auch ein Retter ist, ein Verteidiger, der Mächtige ist, besonders für Ägypten, die Nationen. Heute genießen wir als die Nationen Christus als unseren Retter und unseren mächtigen Verteidiger. Er rettet uns nicht nur auf vielerlei Weise, sondern verteidigt uns auch in Zeiten der Not. Doch derselbe Herr, der rettet und verteidigt, begegnet seinen Leuten auch auf eine stille, lehrende Weise. Und hat der Herr euch auch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis gegeben, so wird dein Lehrer sich nicht mehr verbergen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir hier hören, dies ist der Weg, den geht. Auffällig ist, dass der Lehrer gerade in der Zeit von Brot der Not und Wasser der Bedrängnis sichtbar wird. Not wird nicht als Zeichen der Abwesenheit Gottes gedeutet, sondern als Kontext, in dem sein leises Reden deutlicher wahrnehmbar wird. In der Gnadenzeit geschieht dieses Sehen und Hören im Geist, das äußere Wort der Schrift wird innerlich lebendig und der Heilige Geist verbindet es mit konkreten Situationen, so dass Wegweisung nicht nur als allgemeine Regel, sondern als persönlicher Zuspruch erlebt wird. So wird Christus als Retter, Verteidiger und Lehrer zu einer Einheit. Er bewahrt nicht nur vor dem, was zerstören will, er führt zugleich in das hinein, was Leben bringt. Sein Schutz ist kein bloßes Abschirmen, sondern ein Bewahren in einer Geschichte des Lernens und Wachsens. Wer ihn so kennt, muss weder vor der Not erschrecken noch vor der eigenen Orientierungslosigkeit resignieren. Zwischen Unterdrückung und Unsicherheit steht einer, der den Streit führt und zugleich hinter uns her spricht, dies ist der Weg. In dieser doppelten Nähe, kämpfend an unserer Seite und lehrend in unserem Rücken, wird deutlich, dass wir in dieser Gnadenzeit nicht nur Gäste auf durchreisender Etappe sind, sondern von einem gegenwärtigen Herrn begleitet werden, der rettet, verteidigt und bildet. Das macht auch schwierige Wege zu einem Raum, in dem seine Treue neu entdeckt werden kann. Wer diesen Christus im Blick behält, findet einen neuen Umgang mit den eigenen Grenzen. Die Erfahrung, überfordert und unsicher zu sein, bleibt nicht das letzte Wort. In der Erinnerung an den Retter, der den Streit führt, verliert die Angst, allein kämpfen zu müssen, an Kraft. Und im Hören auf den Lehrer, der sich nicht mehr verbirgt, wird deutlich, dass auch kleine, unspektakuläre Schritte Teil seiner Führung sind. So entsteht inmitten von Not und Fragen eine stille Zuversicht, der Weg ist nicht zufällig und die Kämpfe sind nicht sinnlos, weil einer da ist, der zugleich Schild und Stimme, Schutz und Wegweisung ist, heute, in der Mitte der Gnadenzeit. Und er wird zu einem Zeichen und zu einem Zeugnis für den Herrn der Herrscharen im Land Ägypten werden, wenn sie zum Herrn schreien werden wegen der Unterdrücker, dann wird er ihnen einen Retter senden, der wird den Streit führen und sie erretten. Und hat der Herr euch auch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis gegeben, so wird dein Lehrer sich nicht mehr verbergen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, König im Zelt Davids, ewiger Fels, Retter und Lehrer, danke für deine treue Gegenwart inmitten aller Erschütterungen. Du regierst in Güte und Wahrheit, bewahrst als Fels unsere Herzen und verteidigst uns, wenn wir schwach und angefochten sind. Öffne unsere inneren Augen, damit wir dich deutlicher als unseren König sehen, und schärfe unser inneres Hören, damit wir dein leises Wort erkennen, wenn du uns auf deinen Weg hinweist. Wo wir uns an andere Sicherheiten geklammert haben, richte unseren Blick neu auf dich, damit dein Friede unsere Gedanken erfüllt und deine Gerechtigkeit in unserem Leben Raum gewinnt. Stärke in uns die Gewissheit, dass deine kommende Herrlichkeit schon jetzt in unserem Alltag aufleuchtet, wenn du in uns regierst. Dein Reich komme und deine Herrschaft präge unser Denken, Fühlen und Handeln, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.